Einen schönen guten Morgen. Willkommen zum Arteshock-Podcast. Liebe Zuhörer, liebe Leserinnen und Leser von Arteshock, ich hoffe, es ist nach wie vor interessant, was wir so zu erzählen haben und zu schreiben und zu berichten haben von den Filmfestspielen von Cannes. Es ist jetzt Dienstagmorgen und die Filmfestspiele haben ungefähr die Hälfte, die Halbzeit erreicht. Das heißt, am kommenden Samstag werden die Preise verliehen, am Freitagabend bereits die Preise in der wichtigsten Nebensektion au Salle des Regards. Und ganz grundsätzlich kann man sagen, dass das Festival bisher ein guter Jahrgang ist. Und es gibt durchaus die Hoffnung und auch die Erwartung, dass das vielleicht noch ein bisschen stärker wird in den nächsten Tagen. Das heißt nicht, dass es nicht auch die eine oder andere Enttäuschung gibt, aber die halten sich dann doch in Grenzen. Und es gibt manchmal auch Enttäuschungen auf hohem Niveau. Es gibt aber auch einfach Filme, die sehr, sehr gut sind. Und in diesem Jahr ganz eindeutig ist auch in der Reihe au Salle des Regards sind eine ganze Menge sehr gute Filme zu sehen. Gleich werde ich von einem davon erzählen. Ich möchte aber beginnen mit einem Film aus dem Wettbewerb, denn ich habe in dem vorletzten Podcast erzählt von dem Film im Wettbewerb, in dem Sandra Hüller die Hauptrolle spielt, nämlich die Frau des Auschwitz-Kommandanten Rudolf Höss. Und Die Sandra Hüller, kann man sagen, ist von den deutschen Schauspielern diejenige, die hier am höchsten gehandelt wird in diesem Jahr in Cannes, die eine Art Star des Festivals, jedenfalls deutscher Star des Festivals ist. Man muss das nicht zu hoch hängen, aber immerhin hat sie das Glück gehabt, in zwei Wettbewerbsfilmen jeweils die Hauptrolle zu spielen. Im Jonathan Glazer-Film der erwähnten Verfilmung des Romans Zone of Interest von Martin Amis, dem britischen Schriftsteller, der just am Tag der Premiere am letzten Freitag verstorben ist mit 73 Jahren. In diesem Film, da spielt sie eine von zwei Hauptrollen. Christian Friedl, der ihren Mann spielt, ist ohne Frage auch eine gleichberechtigte zweite Hauptrolle. Ganz und gar im Zentrum steht sie in einem anderen Film, der heißt Anatomie d'un Chute, also Anatomie eines Falls, eines Sturzes. Und der stammt von Justine Triet, das ist eine französische Regisseurin, die ohne Frage in den letzten Jahren ein bisschen in die erste Reihe der französischen Regisseure gerutscht ist. So ganz habe ich bisher nicht verstanden, warum eigentlich. Was ist so gut an ihren Filmen, dass sie jetzt schon zum zweiten Mal im Wettbewerb von Cannes vertreten ist? Vor einigen Jahren war das der Film Sibylle, der damals so ziemlich am letzten Tag des Festivals lief, und ich weiß, dass ich damals auch nicht verstanden habe, was dieser Film im Wettbewerb von Cannes zu suchen hatte. Der Film, den sie jetzt gemacht hat, Anatomie d'un Chute, da versteht man schon, dass der im Wettbewerb von Cannes läuft, denn das ist ein solider Film, ziemlich fehlerfrei, nicht in irgendeiner Weise besonders spannend oder besonders zwingend. Das heißt, ich weiß nicht, warum der Film jetzt unbedingt laufen muss, aber es ist auch nicht irgendwie schlimm. Man hat nicht das Gefühl, hier wird eine Lücke gefüllt, weil sie nichts anderes gefunden haben und noch einen französischen Film brauchten. Das ist ein französischer Film, auch wenn Sandra Hüller die Hauptrolle spielt und wenn Teile des Films in Englisch gesprochen werden. Sie spielt darin eine Frau, die einen Sohn hat, verheiratet ist, die Schriftstellerin ist. Wir lernen sie am Anfang ein bisschen kennen bei einem Interview mit einer Journalistin. Und dieses Interview wird durch laute Musik ihres Ehemannes gestört und am Ende dann abgebrochen. Und einige Stunden später, man fragt sich noch ein bisschen, worum jetzt dieser Film eigentlich geht. Geht er um diese Frau, die offensichtlich sehr selbstbewusst ist, die eine dominante Seite hat? Geht es um ihren Sohn, der einen Unfall hatte? Der Sohn ist ungefähr so, vielleicht so 10 Jahre alt, vielleicht 9. Ich glaube, das wird nicht genau gesagt in dem Film. Vielleicht habe ich es auch übersehen. Und was wichtig ist, er ist durch einen Unfall erblindet und hat einen blinden Hund, der auch eine wichtige Rolle spielt in diesem Film. Es ist insgesamt ein Kammerspiel, weil es wenig Personen sind, die hier überhaupt vorkommen. Und was dann passiert innerhalb von wenigen Minuten, das ist, dass der Ehemann tödlich stürzt. Es ist eben nicht ganz klar, ist er verunglückt? Er stürzt aus dem dritten Stock des Gebäudes, er hat irgendwelche Arbeiten gemacht am Dachboden. Ist er gestürzt, unglücklich aus dem Fenster? Das war ziemlich schnell von der Polizei ausgeschlossen. Hat er sich umgebracht, wofür es Indizien gibt? Ist er umgebracht worden, wofür es auch Indizien gibt? Und wenn das der Fall ist, dann kann es eigentlich nur die Ehefrau gewesen sein. Insofern gerät sie unter Mordverdacht. Es gibt eine Untersuchung und es gibt schließlich auch eine Anklage, wo der Tod des Ehemannes genau vor Gericht untersucht wird. Das heißt, dieser Film ist zum allergrößten Teil, zu 80% etwa, ist es ein Gerichtsfilm, ein klassisches Courtroom-Drama, wie das in den USA genannt wird. Und der Titel Anatomie eines Falls, Anatomie d'un Chute, erinnert natürlich an einen sehr berühmten anderen Film, auch ein Courtroom-Drama und einer der berühmten Filme, in denen James Stewart die Hauptrolle spielte. Der stammt von Otto Preminger, ist um 1960 gedreht worden und heißt Anatomy of a Murder. James Stewart eben spielt darin den Anwalt, der einen fast schon sicheren zum Mord verurteilten am Ende doch freiboxt. Und auch hier spielt sich fast alles vor Gericht ab und es gibt bestimmte Rückblicke, die dann im Film visualisiert werden. Das ist hier auch das Stilmittel. Es ist aber dann schon so ein Film, bei dem auch ganz viele Spuren gelesen werden. Und dieser realistische, fast naturalistische Zugang, der wird dann vom Film mit filmischen Mitteln ein bisschen aufgebrochen, indem es eben diese Rückblicke gibt, bei denen nicht nur Fakten visualisiert werden, sondern auch die Theorien, die jeweiligen Möglichkeiten, also dass der Mann ermordet wurde oder dass er sich umgebracht hat und auch einige andere Momente. Es gibt zum Beispiel einen Streit des Ehepaares, der dann im Rückblick in der jeweiligen Vorstellung visualisiert wird. Es geht also schon um Wahrheit, um das, was man für wahr hält, um Fakten und das, was man für Fakten hält und das, was man gesehen und gehört hat und glaubt, gesehen und gehört zu haben. Und das bekommt natürlich dadurch dann eine besondere Drehung, dass der Ehemann, dass der Sohn des Ehepaares blind ist. Am Ende passiert das, womit man dann am Anfang auch mehr oder weniger rechnen darf, nämlich dass die verdächtige Schriftstellerin freigesprochen wird. Ich habe es, man hört mir das, glaube ich, an und ich habe es angedeutet, das ist jetzt ein Film, der mich nicht mit irgendwie, bei mir nicht Begeisterungsstürme auslöst, das ist aber auch kein Film, gegen den ich was habe. Mir fällt eigentlich kein besseres Wort ein als solide, als in Ordnung. Ein bisschen hat mich die dann doch letztendlich ziemlich überraschungslose, brave und nicht sehr schnelle Art des Erzählens dann an einen Fernsehfilm erinnert, einen guten Fernsehfilm, aber es ist nicht mehr als das. Es fehlt vielleicht so ein bisschen die letzten 10%, so die Überschreitung, der Exzess, der dann doch auch etwas mit dem Kino zu tun hat, das Ungewöhnliche visualisieren. Und wie gesagt, das ist ein Film, der darf im Wettbewerb laufen, ohne dass man den Wettbewerb dafür kritisieren muss, aber er ist nicht ein Film, der einen jetzt vom Hocker reißt. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass der Film ein Preiskandidat ist. Es könnte höchstens sein, falls Sandra Hüller für einen Schauspielpreis in Frage kommt, dass man ihr den für die beiden Filme zusammen gibt oder so etwas in der Art. Wichtiger, viel interessanter ist ein zweiter Film, den ich gestern gesehen habe, nämlich ein chinesischer Film, der zweite chinesische Film in der Reihe Un Certain Regard, die wichtigste Nebenreihe. Der Film heißt The Breaking Ice, das brechende Eis, und stammt von einem Regisseur, der heißt Anthony Chen. Ich kenne den nicht, ich denke aber, dass man sich diesen Namen merken muss. Das ist ein Film, der eigentlich so ein bisschen erinnert an fast an die Nouvelle Vague in manchen Stellen, der, glaube ich, auch daran erinnern möchte. Es ist ein sehr offener, sehr frischer, sehr lebendiger Film, der so von einem grundsätzlichen Aufbruchsgeist durchzogen ist, in dem Musik eine Rolle spielt, in dem Bewegung und Jugend und die Sehnsucht nach etwas anderem eine Rolle spielen und in erster Linie zum Ausdruck gebracht werden. Das Ganze spielt im absoluten Norden Chinas, an der Grenze zu Nordkorea. Es ist eine fast schon Polarlandschaft, jedenfalls ist es eine Landschaft, die sehr, die permanent schneebedeckt ist. Die Jahreszeit wird, glaube ich, in diesem Film nicht genau gesagt. Es ist aber, das wird erst so gegen Ende klar, dass es irgendwie so die Monate vor Weihnachten sind. Ich weiß nicht, ob es da auch im Sommer eine Zeit gibt, in der der Schnee ganz geschmolzen ist. Hier jedenfalls haben wir Flüsse und Seen, die mit Eis zugefroren und bedeckt sind. Und wir haben tiefen Schnee. Die Leute bewegen sich zwar nicht mit Schneemobilen fort, aber sie sind sehr warm angezogen und die Autos und Motorräder sind in jedem Fall winterfest gemacht. Das Eis kann man hier allerdings auch metaphorisch beschreiben als eine Art Vereisung, Verkrustung, Verharzung der Verhältnisse. Und das überrascht natürlich im ersten Moment, weil es sich ja um drei junge Menschen handelt, denen wir hier näher begegnen. Es sind drei sehr verschiedene junge Menschen, die alle zwischen 20 und 30 sind und noch nicht so richtig ihren Weg oder ihre Position im Leben gefunden haben und sich und so ein bisschen stocken in der Fortbewegung. Und wenn man so will, dann werden sie im Laufe dieses Films in Bewegung gesetzt. Aber wichtiger ist eigentlich die Bewegung selbst, denn durch Zufälle lernen die sich kennen bzw. finden zusammen als eine Dreiergruppe. Und man denkt unwillkürlich, weil es ja auch eine junge Frau ist und zwei Männer, die auch beide ein bisschen auf die Frau stehen. Man denkt unwillkürlich da an Jean-Luc Godards Film Die Außenseiterbande, Un Bon d'Appart. Und mir scheint, dass der Film auch in zwei, drei Momenten ganz offen darauf anspielt, eben auf Nouvelle Vague, Aufbrüche und Stimmungen. Im Grunde genommen erleben wir, weil der eine, der kommt aus Shanghai, der ist latent selbstmordgefährdet, ist ein Tourist, der für eine Hochzeit an diesen Ort gekommen ist und der dann durch Zufall die beiden anderen kennenlernt. Und dann verpasst er seinen Flug und ist dann einfach, weil nur ein Flug pro Tag geht und er nicht sofort einen neuen bucht, ist dann für ein paar Tage an diesem Ort. Gewissermaßen ist das Leben mal kurz auf Halt gestellt, bevor es weitergeht. Und diese Zeit ist eine Zeit, wo die einfach ziellos, richtungslos Zeit miteinander verbringen und Spaß haben. Es wird viel gegessen, gesungen, es wird getanzt, es wird viel mit dem Motorrad, wo die dann zu dritt drauf sitzen, durch die Gegend gefahren. Man lernt so auch ein bisschen diese Natur kennen, die Gegend, eine Berglandschaft, wo ein See ist, dann die Grenze zu Nordkorea, die sie anschauen. Es gibt ziemlich wenig andere Menschen, denen man hier begegnet. Es gibt keinen ganz bestimmten Plot in dem Sinn, dass da irgendein Problem gelöst werden muss, ein Ziel erreicht werden muss. Was so im Hintergrund passiert, ist, dass ein Dieb der Tankstellen oder so kleine Lebensmittelläden, so Spätis würde man in Berlin sagen, ausraubt, dass der gesucht wird und dann schließlich gegen Ende gefasst wird. Und diese Steckbriefe des Mannes und so kurze Gespräche darüber tauchen immer wieder ein bisschen auf. Ansonsten ist es auch ein Hauptdarsteller dieses Films, eigentlich die Region eben im Norden an der koreanischen Grenze. Was an dem Film gefällt, ist erstens diese Frische und dieser Aufbruchsgeist. Das ist die Tatsache, dass er was von einer jungen Generation, gewissermaßen einer Lost Generation im China von heute erzählt. Und das ist ein Film, der mir auch gefällt, ähnlich wie der andere chinesische Film, über den ich vor ein paar Tagen schon etwas erzählt habe, der heißt Only the River Flows, und der vielleicht letztendlich noch stärker ist als dieser The Breaking Ice, aber auch der ist stark. Was mir an beiden Filmen gefällt, das ist, dass man hier eine ganze Menge über China erfährt, ohne dass direkt die Politik vorkommt. Das hat zum einen natürlich den Grund, dass die chinesischen Filmemacher auch unter Zensur arbeiten und direkte politische Kommentare und Anspielungen da oft zu Schwierigkeiten führen würden. Aber es hat zumindest für uns westeuropäische Zuschauer auch den Effekt, dass man einfach mal etwas von China sieht, von China erfährt, vom Lebensgefühl, ohne dass es sofort politisch eingeordnet und politisch kommentiert wird und dass es sofort in die latenten Krisen zwischen China und dem Westen einsortiert wird, ohne dass sofort ein Kommentar dazu kommt, wie man das jetzt zu verstehen hat oder was man nicht für Vermutungen bitte haben sollte. Dies ist natürlich auch kein politischer Dokumentarfilm. Es ist überhaupt kein Dokumentarfilm, auch wenn er eine ganze Menge von der Wirklichkeit uns zeigt. Aber er zeigt uns in jedem Fall auch dieser Film, dass China viel größer ist und die chinesische Gesellschaft viel größer ist, als bestimmte Schlagzeilen das suggerieren, und viel komplexer und schwieriger zu fassen ist. Und man deswegen scheint mir gut daran tut, wenn man sich immer wieder klar macht, dass über China eine ganze Menge mehr zu sagen ist, als nur etwas über die augenblickliche politische Rivalität oder die Menschenrechtslage oder den Taiwan-Konflikt. Alle diese Dinge kommen erstmal nicht vor. Und man sieht zum Beispiel, welche Freiheiten im Alltag und welche Normalität im Alltag in China in jedem Fall möglich ist. Man sieht auch, dass man bekommt mit, wer was für Sehnsüchte haben, was für Interessen und auch was für Reaktionsformen junge chinesische Menschen haben. Mir scheint, dass uns diese Menschen auch sehr nah sind. Also der Film löst so bestimmte Fremdheitseffekte, die es immer wieder mal geben mag, auf. Es ist kein Film, der irgendwie exotistisch ist, der das andere der chinesischen Kultur besonders betont, sondern er betont eigentlich, wenn überhaupt, das Gleiche. Er betont die Nähe, er betont die Ähnlichkeiten. Und man kann sich, glaube ich, als ein Mensch zwischen 20 und 30, der jetzt zum Beispiel in Europa lebt oder der in den nordamerikanischen oder auch den südamerikanischen Ländern lebt, kann man sich sehr gut und sehr schnell einfühlen und identifizieren mit den Dreien, denen man hier begegnet. Das ist ein Film, dem ich sehr hoffe, dass er in Deutschland zu sehen sein wird, mindestens bei guten Filmfestivals, vielleicht ja sogar bei Reihen über chinesischen Film, oder er findet einen Verleih. Damit wird er es nicht leicht haben, denn ganz grundsätzlich ist leider die Lage in Deutschland gerade nicht so, dass Filme aus anderen Ländern ohne Stars schnell Verleiher finden. Es sei denn, sie gewinnen vielleicht große Preise in Cannes. Selbst dann kann es schwierig sein. Auch manchmal wird es mit Stars schwierig. Insgesamt ist die Stimmung der Filmhändler nicht besonders positiv, auch nicht die Stimmung von Menschen, die für Festivals arbeiten, denen man hier natürlich immer wieder mal begegnet und in verschiedenen Gesprächen dann irgendwie so ein bisschen mitbekommt, wie geht es euch? Es wird erzählt, dass die Filme ziemlich teuer sind. Und man manchmal auch bei Filmen, für die man sich interessiert, das nicht bezahlen kann, was aufgerufen wird. Und man wartet dann, diese Leute hoffen dann sicherlich darauf, dass das vielleicht schon in dieser Woche, wenn sich so die erste Aufregung nach einer Premiere ein bisschen gelegt hat, dass dann die Preise auch purzeln. Aber sicher ist das überhaupt nicht. Ganz allgemein ist, glaube ich, eine große Unsicherheit und auch so ein Abwarten und ein Pokern das, was gerade die Stimmung hier grundsätzlich bestimmt. Ein dritter Film, der auch gestern zum ersten Mal gezeigt wurde und seine Premiere hatte, ist einer der am meisten erwarteten Filme im Wettbewerb von Cannes. Das ist nämlich der Film aus Österreich, Club Zero, von der Regisseurin Jessica Hausner. Jessica Hausner hat schon mehrere Filme in großen Filmfestivals gehabt. Im Wettbewerb von Venedig lief Lourdes und im Wettbewerb von Cannes lief ihr letzter Film, Little Joe. Hat da auch einen Preis bekommen für die beste Schauspielerin. Davor liefen in Nebenreihen in Cannes zum Beispiel der Film Lovely Rita und dann auch der Film, wie war sein Titel, Amour Fou, über Heinrich von Kleist. Mir haben Jessica Hausners Filme eigentlich immer gut gefallen, bis auf den erwähnten Kleist-Film, mit dem ich nichts anfangen konnte. Aber ihr bester Film ist einstweilen Lourdes gewesen und ich hatte schon ein bisschen gehofft, dass jetzt ihr neuer Film Club Zero vielleicht ihr bester Film sein könnte. So ist er mir auch von einigen Leuten, die die Gelegenheit hatten, ihn relativ früh zu sehen, angekündigt worden. Allerdings muss ich sagen, dass gemessen an diesen Erwartungen der Film gestern eine klare Enttäuschung war, leider. Club Zero ist kein schlechter Film, aber es ist doch ein Film, der überhaupt nicht die relativ hohen Erwartungen, die auch andere an ihn hatten, einlöst, meiner Meinung nach. Es gibt, ich kann jetzt noch nicht sagen, wieso die ersten Reaktionen vieler anderer ausgefallen sind. Ich habe einen österreichischen Kollegen getroffen, dem es ziemlich genauso geht wie mir, dass man irgendwie das Gefühl hat, dass Jessica Hausner sich so fast ein bisschen in so einen zunehmend engeren Raum der Künstlichkeit hineinbewegt, in dem ihr Kino stillsteht oder stillzustehen beginnt und man so ein bisschen das Gefühl hat, dass ein enges Korsett, ein enges formales Korsett ist für Filmemacher oft etwas Gutes. Aber hier führt es zu einer Verengung, führt es zu einem auf der Stelle treten und auch so vor allem einem Manierismus und auch einer, muss ich dann etwas härter sagen, Affektiertheit des Films. Die Tendenz dazu gab es schon in Little Joe und Amour Fou, glaube ich, aber diese Tendenz ist hier fast jetzt auf die Spitze getrieben. Das ist ein Film, der extrem gut designt ist, der extrem genaue Kameraarbeit hat von Martin Schlacht mit einer ganz eigenwilligen Art, totale oder halbtotale aufzunehmen, nämlich von schräg oben, schräg links oben oft und damit auch so einen ganz speziellen Blick auf die Welt wirft, wo man, glaube ich, an den Einstellungen schon fast sofort erkennt, das muss jetzt ein Jessica Hausner-Film sein. Ein sehr genaues Farbdesign, das die Menschen hier, abgesehen davon, dass das Ganze an einer Schule spielt, einer Boarding School, so mit, also einem Internat für junge Erwachsene fast, also es sind sicher so 16, 17, 18-Jährige, um die es hier geht und um ihre Lehrerin. Und die tragen Schuluniformen, die sind gelb, lila. Dieses Gelb ist ein leicht grünliches Gelb und entsprechend dazu gehören oft Grüntöne, manchmal auch Hellbrauntöne. Also es ist so grün, hellbraun, gelb mit blauen Einsprengseln. Die Farbe Rot kommt sehr selten vor und dann sehr markant vor. Zum Beispiel hat die Direktorin dieser Schule mindestens einmal, ich glaube sogar mehrfach, ein rotes Kleid. Das fällt dann auch sofort auf. Und eben tatsächlich beschäftigt man sich als Zuschauer, was ja auch schon etwas sagt, mit Kleidung, mit Mode, mit Design. Fast so ein bisschen, als ob man sich eine Puppenstube anschaut und sagt, was für schöne Kleidchen da die Puppen haben. Ich bin nicht sicher, ob das ein Blick ist, den sich die Filmemacherin wünscht, dass man ihn auf diesen Film hat. Ich bin auch nicht sicher, ob sie sich wünscht, dass man viel über Pastellfarben, Pastelltöne nachdenkt und der Film ist sicherlich in erster Linie mal zu bezeichnen als eine Satire. Eine Satire über das moderne Leben. Eine Satire, die mit Zwischentönen arbeitet, mit Ironien arbeitet, nicht mit einem irgendwie Plattenhumor und schenkelklopfigen Humor. Wobei es mir dann schon so vorkommt, dass die Aussagen des Films und auch die Witze des Films oder das, wie er sich und worüber er sich lustig macht, relativ platt sind. Das muss ich dann auch sagen. Es handelt sich darum, dass hier die Schauspielerin Mia Wasikowska eine Lehrerin spielt. Und diese Lehrerin, das ist so ein sonderbarer Zufall am Rande, heißt Mrs. Novak. Also sie heißt genauso wie die von Leonie Benesch gespielte Figur in dem Film Das Lehrerzimmer, der jetzt vor 2-3 Wochen beim Deutschen Filmpreis sehr viele Preise bekommen hat, der gerade noch im Kino läuft. Und ähnlich wie diese Figur aus dem Lehrerzimmer ist auch die Figur in Club Zero eine Lehrerin, die engagiert ist, die einige Sachen sich anders vorstellt, als sie üblich sind und die alles Mögliche ändern möchte und die mit einem, nennen wir es mal, idealistischen Konzept, man könnte in diesem Fall hier sicherlich auch sagen, einem ideologischen Konzept an ihren Unterricht herangeht. Es geht hier ganz kurz gesagt um Essverhalten. Sie ist eine Esslehrerin und ganz von Anfang an setzt dieser Film schon darauf, dass wir schmunzeln, dass wir über die Absurdität lachen, im Einverständnis mit dem Blick der Regisseurin oder des Films auf die Welt, der das Kuriose, das nicht ganz Normale, das Absurde unseres alltäglichen Essverhaltens auf die Spitze treibt und karikiert. Es geht um Conscious Eating, also bewusstes Essen. Und es geht da um das sicherlich den Generationenkonflikt, dass wir diesen jungen Heranwachsenden begegnen, eine Gruppe vor allem von 6, etwas besser kennenlernen, auch mit ihren Milieus zu Hause. Die kommen alle aus reichen Familien, die kommen alle von Eltern, die sich für ihre Kinder relativ wenig interessieren. Es geht dann darum, wie die ihr Essen immer stärker reduzieren, bis sie irgendwann tatsächlich nichts mehr essen, bis sie Züge der Essstörung entwickeln und zum Beispiel sich nach dem Essen dann immer übergeben. Und man sieht auch in einigen nicht sehr angenehmen Szenen, wie gekotzt wird. Im einen Fall auch, wie jemand das, was er gerade ausgekotzt hat, dann wieder isst. Und es geht auch sonst ein bisschen um Körper, um Körperregimes, nämlich etwa beim Ballett. Es geht insbesondere aber auch, glaube ich, um die Arroganz der Kinder und der jungen Menschen. Und man könnte diesen Film durchaus auch als einen Film bezeichnen über Manipulation der Jugend, über ideologische Gehirnwäschen und als einen Film sicherlich auch über den Konflikt der Generationen. Man kann auch in der Überzeugung und dem Idealismus, der vielleicht je nach Perspektive auch fehlgeleitet ist, über den Idealismus der Jungen in diesem Film und der Lehrerin kann man auch über Gruppen wie Fridays for Future nachdenken. Alles das spielt hier mit, aber wenn ich das erzähle, klingt es besser, als der Film ist. Denn der Film ist nicht so gut. Der Film tritt schon ganz schön auf der Stelle. Der hat im Grunde das, was ich hier gerade erzähle, in der ersten Viertelstunde, den ersten 20 Minuten ausgebreitet. Und dann passiert nicht mehr viel. Es wird dann nur noch entfaltet, es wird dann nur noch variiert. Es kommt aber nicht unbedingt was Neues hinzu. Und man muss auch sagen, dass der Film dann insgesamt nicht bissig genug ist, nicht scharf genug ist, dass er, je länger er dauert, umso manierierter wirkt und umso affektierter auch wirkt. Also, dass man sich am Ende auch wirklich fragt, was soll das jetzt? Warum wird hier überhaupt dieser Film gemacht? Warum wird er so gemacht? Was möchte die Regisseurin damit? Und geht es dann am Ende doch darum, dass sie eine sehr spezielle Art von Unterhaltung ja, verwirklicht werden soll? Oder geht es darum, dass uns etwas Bestimmtes gesagt und mitgeteilt werden soll, etwas, von dem man vermutet, dass wir es noch nicht wissen oder dass wir es wissen sollten? Oder geht es um einen Film, der uns selber vielleicht dazu bringen möchte, unser Verhalten gar zu ändern, uns der Absurdität bewusst zu werden? Ich glaube, dass, wenn alles das der Fall ist, auch schon das erste mögliche Ziel der Unterhaltung, dass der Film da dann doch ein bisschen anders vorgehen muss und eben bissiger, schärfer, präziser, auf den Punkt mehr sein muss, als er das ist. So hat man schon den Eindruck gehabt, der Film plätschert ganz schön dahin. Und ich denke, in der Pressevorführung konnte man das auch ganz gut merken in der Reaktion der Kollegen, die, das muss ich gleich dazu sagen, ja nicht immer irgendwas bedeuten muss und auch hier jetzt nichts bedeuten muss. In dem Fall aber, kann ich sagen, konnte ich das gut nachvollziehen, dass der Beifall sehr verhalten war, dass sehr kurz und nicht besonders laut geklatscht wurde und sich in dieses Klatschen sogar ein paar einzelne Buhrufe gemischt haben. Für mich jedenfalls ist dieser Film deswegen auch eine große Enttäuschung, weil ich vorher Club Zero mich darauf gefreut hatte und schon gedacht habe, das ist jetzt vielleicht schon ja, der könnte der wirkliche Durchbruch von Jessica Hausner sein, die mit Lourdes es schon verdient hätte, dass sie einen großen Preis gewinnt und den da, fand ich, sehr zu Unrecht nicht gewonnen hat. Und ich hatte gehofft, dass man mindestens so einen Film dann wieder sieht, der diese Stärke und Konsequenz hat und der ganz viele Varianten hatte. Das eben gerade hat er nicht. Und über Club Zero müsste ich sagen, um das Ganze zusammenzufassen, dass das fast gereicht hätte für einen Kurzfilm. Das ist ein guter Kurzfilm, wenn er 20 Minuten lang gedauert hätte. Und dann kann man das alles mitgehen und dann kann man viel daraus mitnehmen, aber es ist kein Film, der über 2 Stunden trägt. Und ich bin sehr gespannt. Der wird ja vermutlich im Kino laufen in Deutschland. Er wird im Fernsehen laufen, ZDF Arte. Ich bin sehr gespannt, wie er da dann angenommen wird und ob ich hier eher allein stehe und ob viele andere mehr damit anfangen können. Ich vermute schon, aber auch da wird dann die Frage sein, wie sie das eigentlich begründen. Die Begründung, dass dieser Film von einer geschätzten und geachteten Regisseurin stammt, ist nicht Begründung genug, falls sie das sein sollte. Man müsste das aus dem Film heraus begründen. Und da bin ich nach der gestrigen Vorführung sehr gespannt und, wie man merkt, auch ein bisschen skeptisch, dass sich das gut begründen lässt. Mit dieser leider leicht enttäuschten Aussage, aber auch mit der Erinnerung an den hervorragenden chinesischen Film verabschiede ich mich jetzt aus Cannes, nicht ohne auch zu sagen, ich bin voller Vorfreude für den heutigen Tag, denn heute gibt es mindestens mal 2 Filme, von denen ich eine ganze Menge erwarte. Natürlich ist das auch die Chance, wieder enttäuscht zu werden, aber es ist eben auch die Chance, dass sich die Erwartungen erfüllen oder sie sogar überboten werden. Das eine ist der neue Film von Wes Anderson und das andere ist der neue Film von Marco Bellocchio, dem Italiener, der immer für Überraschungen gut ist und dessen Filme sich eigentlich nie ähneln, der gerade in den letzten Jahren viel, viel stärker wieder geworden ist und quasi ein unglaublich bretthartes, starkes Alterswerk vorlegt. Auch Wes Anderson ist ein Filmemacher, bei dem die Bewegung sehr ins Positive hineinführt, denn mir geht es zumindest so, dass ich mit den ersten Wes Anderson-Filmen nicht so viel anfangen konnte. Die fand ich auch ziemlich irgendwie manieriert und puppenstubenhaft. Und seit ungefähr 10 Jahren macht er sehr, sehr gute Filme, die in dem typischen Wes Anderson-Stil auch richtig interessante Aussagen, interessante Weltsichten auf die Leinwand bringen und einen tief berühren können und die eben ernst gemeint sind und nicht nur so Spiele und so ein System perpetuum mobile der Form, das angeworfen wird und dann so herunterschnort. In diesem Sinne freue ich mich mindestens mal auf die beiden Filme und es wird weitere geben in den Nebenreihen, die ich sehe, wo ich noch überhaupt nicht weiß, was ich zu erwarten habe. Es kann also nur gut werden. Bis zum nächsten Mal verabschiede ich mich und wünsche einen schönen Tag. Alles Gute aus Cannes. Tschüss.